SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Schon wieder ist in Lebach in der Kaserne eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Erst an Pfingsten waren da Blindgänger entschärft worden. Ich spreche mit Toni Barz von der Ortspolizeibehörde in Lebach. Herr Barz, wie ist diese Bombe denn gefunden worden?
Das ist im Rahmen der Voruntersuchungen passiert. Da wird in der Kaserne das Kanalnetz erneuert. Und im Rahmen der Voruntersuchung zur Erneuerung des Kanalnetzes ist dann auch dieser zusätzliche neue Verdachtspunkt wieder aufgetaucht.
Wann wird die Bombe denn entschärft?
Die Entschärfung ist vorgesehen für Sonntag, den 19. Januar des nächsten Jahres.
Okay, also nicht ganz so ein kritisches Datum wie an Pfingstsonntag letztes Jahr, dann nehmen wir mal an. Müssen wir denn damit rechnen, dass noch weitere Bomben auf dem Gelände liegen?
So genau kann man das nicht sagen. Allerdings sagt das Fachbüro, das die Voruntersuchungen durchführt, dass das durchaus sein kann. Es sollte jetzt allerdings so sein, das sagen die auch, dass, was das Kanalnetz angeht, jetzt zumindest mal kein Verdachtspunkt mehr da ist. Wenn Neubauten in den nächsten 6, 7, 8 Jahren, so wie es geplant ist, vorgenommen werden, könnte es sein, dass man bei den Voruntersuchungen da auch noch mal Verdachtspunkte findet.
Das heißt aber, Sie haben da grundsätzlich schon damit gerechnet, dass da Bomben liegen, weil klar war, dass im Zweiten Weltkrieg Kasernen natürlich bebombt worden sind. Normalerweise ist es sehr oft so, dass solche Bomben dann bei Baggerarbeiten unter die Baggerschaufel geraten sozusagen. Das ist ja im Fall Lebach in der Kaserne nicht so. Warum ist diese Bombe zum Beispiel nicht schon im Mai aufgefallen und hätte da eventuell mit entschärft werden können?
Das muss man in erster Linie das Büro fragen, das die Untersuchungen vornimmt. Ich gehe eigentlich nur davon aus, dass eine Änderung im Plan, was die Zuwegung bzw. Zufluss-Abfluss von der Kanalisierung angeht, erfolgt ist und dass in diesem Zuge dann auch ein etwas weiteres Feld hat untersucht werden müssen. Das ist zumindest die Vermutung.
Also das heißt auch, das Ganze liegt nicht in der Hand der Stadt Lebach, entnehme ich dem?
Nein, die Kaserne ist nicht im Zugriff der Stadt Lebach, sondern ist Bundeswehr, ist Kasernengelände und die sind dort zunächst mal Herr im Ring.
Wir hatten es also im Mai schon erlebt, da muss also dann großflächig evakuiert werden. Wird das hier jetzt wieder genauso sein, dann im Januar, wenn diese Bombe entschärft wird?
Nein, es sind sehr viel weniger Haushalte betroffen, als das in der Jahresmitte der Fall war. Deswegen, weil die drei Verdachtspunkte beim letzten Mal sehr weit auseinander lagen, also teilweise mehrere 100 Meter und mehr, sodass wir da eine ovale Evakuierungsfläche hatten. Jetzt haben wir dadurch, dass es nur ein Kreis ist, auch nur einen Punkt, um den man die 300 Meter Radius ziehen kann. Und da sind deutlich weniger Haushalte davon betroffen, als das beim letzten Mal der Fall war. Gleichwohl, also es werden mit Sicherheit weit über 100 Haushalte betroffen sein.
Und ich nehme an, Sie informieren da natürlich im Vorfeld nochmal, wer betroffen ist und was zu tun ist.
Aber natürlich, in der nächsten Woche, so ist zumindest die Planung im Moment, wird eine Allgemeinverfügung rausgehen. Das heißt, werden die Leute genau darüber informiert, Hausnummern genau, ob ihr Haus jetzt im Evakuierungsradius liegt oder nicht.
In der Kaserne in Lebach ist schon wieder eine Bombe gefunden worden. Zumindest ist es sehr wahrscheinlich, dass es sich um eine Bombe handelt. Darüber habe ich mit dem Polizei von der Ortspolizeibehörde Lebach mit Toni Barz gesprochen. Kurz vor der Sendung haben wir das Gespräch aufgezeichnet. Am 19. Januar soll die Bombe entschärft werden. Gebrauchtwagen sind aktuell sehr gefragt im Saarland. Im Oktober sind hier 5% mehr gebrauchte Autos gekauft worden als vor einem Jahr. Auch gebrauchte E-Autos sind bei den Autofahrern beliebter geworden. Das, muss man aber sagen, bewegt sich noch auf einem sehr niedrigen Niveau. Gerade mal rund 200 gebrauchte E-Autos stehen da knapp 5000 Verbrennerautos beim Verkauf gegenüber. Also es ist schwierig mit den elektrischen, ja insgesamt das wissen wir ja, und auch mit den Gebrauchten. SR3-Reporterin Steffi Baller hat das recherchiert. Steffi, liegt das an der Unsicherheit, ob die Batterie noch durchhält in dem Fall?
Das ist die Hauptsorge der Gebrauchtwagenkäufer, bestätigte auch der Geschäftsführer der Kfz-Innung im Saarland, Niklas Burmeister.
Elektromobilität ist nach wie vor mit einem gewissen Skeptizismus bei Kunden verbunden. Es gibt die klassischen Themen, Preis, Ladeinfrastruktur, Reichweite. Und das prägt die Einstellung von Menschen, die sich da für interessieren, sicherlich ein Stück weit noch. Und das ist sowohl im Neuwagen- als auch im Gebrauchtwagenmarkt so.
Die Skepsis, ob die Batterie hält, ist insofern unbegründet, sagt Burmeister, weil erstens der Autohändler eine Garantie auf das Auto, das er verkauft, geben muss und zweitens
die Haltbarkeit von Transaktionsbatterien, also den Antriebsbatterien für E-Fahrzeuge, völlig unproblematisch sind. Die Ausfallquote von Transaktionsbatterien ist verschwindend gering und das schlägt sich auch nieder letztlich in öffentlichen Meldungen. Wenn Sie Zeitungen, Fachzeitungen, was auch immer lesen, da werden Sie fast überhaupt gar keine Meldungen von kaputten Antriebsbatterien finden. Insofern, glaube ich, haben wir da eine Sorge, die nicht wirklich begründet ist.
Also sagt Burmeister, Batterien in E-Autos sind besser als ihr Ruf.
Jetzt könnte ich ja aber auch sagen, nur weil es keine Meldungen darüber gibt, dass Antriebsbatterien kaputt gehen, heißt das ja noch lange nicht, dass die Batterie in dem Auto, das mir jetzt gerade angeboten wird, auch wirklich noch lange funktioniert.
Das stimmt. Aber es gibt mittlerweile Testverfahren, mit denen die Kfz-Werkstätten Batterien austesten können. Und dafür gibt es dann auch ein Zertifikat, wenn die gut sind. Und da appelliert Burmeister an diejenigen, die gebrauchte E-Autos verkaufen, sich umzutun und entsprechenden Service anzubieten, weil auch nach seiner Auffassung der Markt für E-Autos in einem viel zu schlechten Licht dasteht. Gerade im Saarland, wo noch dazu kommt, dass die Großindustrie sehr vom Verbrenner abhängig ist. Dazu der Rückzug des Batterieherstellers S-Volt aus den Plänen auf dem Liesdorfer Feld und die Hängepartie mit Chiphersteller Wolfspeed in Ensdorf. All das sind Hemmschuhe für einen wachsenden Markt mit E-Autos im Saarland.
Aber irgendwie liegt es ja wohl auch daran, dass das Angebot an E-Autos einfach auch nicht da ist.
Ja, das bestätigt auch Katharina Lucka vom ADAC München.
Wir beobachten, dass es im eher kleineren Segment, also jetzt nicht unbedingt ganz kleinen Kleinwagen, aber so ja das, was man vielleicht sich so anschaffen möchte, dass das einfach nicht da ist.
Es gibt richtig große E-Autos, zum Beispiel von Tesla oder von Ford, oder ganz kleine wie den Fiat 500. Und alle haben eins gemeinsam, sie sind sehr teuer. Und da wünschen sich alle, mit denen ich gesprochen habe, dass es erstens eine breitere Palette an alltagstauglichen Modellen zu familienfreundlichen Preisen geben wird, dass die einfach mal gebaut werden und dass zweitens nochmal ein Signal aus der Politik kommt, damit der Handel mit E-Autos, ob jetzt neu oder gebraucht, endlich in Schwung kommt.
Gebrauchtwagen sind gefragt im Saarland, nur die E-Autos, die sind nicht so beliebt und das zeigt sich ja wohl bei den Gebrauchten genauso wie bei den Neuen. Vielen Dank für diese Information, Stefanie Balle, hier in der Region am Mittag auf SR3. Beinahe täglich hören wir im Moment, dass die Industrie Arbeitsplätze abbaut. Gestern erst kam die Meldung von der Stahlsparte von ThyssenKrupp. Und trotzdem fehlen in Deutschland Arbeitskräfte. Bis 2040 braucht das Land mindestens 250.000 Arbeitskräfte jährlich von außen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Bertelsmann Stiftung. Und das trifft auch auf das Saarland zu, sagt Susanne Schulz von der Bertelsmann Stiftung. Im Saarland fehlen demnach 26.000 Arbeitskräfte im Jahr 2040. Ich habe Susanne Schulz von der Bertelsmann Stiftung vor der Sendung gefragt, woher diese Lücke kommt, wenn wir doch gleichzeitig hören, dass so viele Industriearbeitsplätze gestrichen werden sollen.
Ja, hier geht es tatsächlich vor allem um den Strukturwandel. Heißt, mit dem Strukturwandel werden einerseits Arbeitsplätze abgebaut, aber an anderer Stelle auch wieder aufgebaut. Das heißt, es findet dadurch nicht automatisch ein genereller Abbau von Arbeitsplätzen statt. Das ist in manchen Bundesländern oder Regionen in Deutschland der Fall. Im Falle des Saarlands ist der Schwund der Allgemeine nicht so stark. Also der Bedarf ist immer noch viel größer.
Mhm. Obwohl wir hier tatsächlich kämpfen um Arbeitsplätze im industriellen Bereich. Vor allem Ford ist hier ein Thema zum Beispiel oder auch ZF, also Automobilzulieferer. Und trotzdem sehen Sie, Arbeitskräftemangel gibt es auch hier. In welchem Bereich fehlen denn da Menschen dann?
Ja, generell ist es so, dass vor allem im Handwerk und im Baubereich Personen fehlen, in der Kranken- und der Altenpflege und auch der Tourismus ist ein Bereich, der hohe Bedarfe hat.
Was muss denn passieren, damit diese Lücke geschlossen werden kann?
Einerseits geht es darum, dass wir die Potenziale in Deutschland weiter heben. Das heißt, die Personen, die bereits zugewandert sind, aber noch nicht in qualifizierten Tätigkeiten sind, in bessere Jobs bringen und auch nachqualifizieren. Dass wir den Anteil von Frauen am Arbeitsmarkt, von deutschen als auch ausländischen Frauen erhöhen und das Thema Altersarbeit oder Arbeiten im Altern, spätere Rente ist eine Schnittstelle, eine Stellschraube, an der man auch weiterarbeiten kann und wo sich erst jetzt zeigen wird, wie sich die Anpassung der Rente auf 67 ausspielen wird.
Also ein Plädoyer, länger als bis 67 Jahre zu arbeiten, oder wie versteht sich das?
Ja, das muss man sehen. Also auch nach Branche unterschiedlich und natürlich nach Personenbedarf und auch gut dünken.
Was muss die Politik machen, damit diese Lücke geschlossen werden kann, damit mehr Arbeitskräfte in den Markt kommen?
Ja, die Weichen müssen besser gestellt werden für Arbeitsintegration der bereits hier seienden Personen. Also da geht es um Infrastrukturaufbau von Betreuungsplätzen, von Nachqualifizierung und Weiterbildungsmaßnahmen. Und in Bezug auf Zuwanderung ist es wichtig, das erweiterte und bereits sehr liberale Fachkräfteeinwanderungsgesetz besser umzusetzen in die Praxis. Und an dieser Stelle ist auch von staatlicher Seite eine Unterstützung des Themas Zuwanderung und der Notwendigkeit für unsere Gesellschaft, für unseren Wohlstand ein wichtiges Thema.
Ja, man hat das Gefühl, im Moment wird mehr über Abschiebungen als über Willkommen und Integration gesprochen in Deutschland. Also ja, da muss ein Umdenken dann demnach stattfinden. Oder wie sehen Sie das? Wie kann das flankiert werden vor allem auch?
Hier muss ein Umdenken stattfinden, denn wir werden ohne Zuwanderung nicht auskommen. Es wird zur Konsequenz haben, dass unser Wohlstand sich verringert, dass die Wirtschaft tatsächlich schrumpfen wird, weil die Demografie sich so entwickelt, wie sie sich entwickelt. Es ist klar, dass in den nächsten Jahren viele Menschen der Babyboomer-Generation in Rente gehen werden und dadurch viele Arbeitsplätze verloren gehen. Ein Vorteil ist natürlich, wenn Personen über Arbeit nach Deutschland kommen und sich darüber integrieren, also heißt am Arbeitsplatz erstmal integrieren, dass dann, und das betonen die Studienautoren auch eine Integration in die breitere Gesellschaft weiter möglich ist und leichter möglich ist.
Deutschland und das Saarland brauchen Zuwanderung, das sagt Susanne Schulz von der Bertelsmann Stiftung. Im Jahr 2040 werden demnach 26.000 Arbeitskräfte im Saarland fehlen. Das Positive daran ist, diese Arbeitskräfte werden hier aber auch weiter gebraucht. Der Strukturwandel hat dann demnach Erfolg gehabt, demnach, was Susanne Schulz sagt. SR3, die Region am Mittag. Wer was verändern will, muss bei den Kleinen anfangen. Es heißt ja nicht umsonst, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Deswegen setzt ein Projekt von Plastikfabrik, das ist unser Brücker Kollektiv, auch in einer Grundschule an. Was wissen die Kleinen in der Grundschule schon über Plastik und wie man es wiederverwerten kann? Es ist eine Frage, die passt gerade besonders gut in diese Woche, denn die UN will diese Woche in Südkorea ein Abkommen gegen die rasante Plastikmüllvermehrung beschließen. Anke Schäfer berichtet.
Hier unsere Produktionsstraße. Thorsten Müller vom Saarbrücker Kollektiv Plastikfabrik ist zu Gast in der Turmschule, einer Grundschule in Saarbrücken-Duttweiler. In eine kastenförmige Maschine wirft er mal probeweise ein paar Flaschendeckel.
Das ist der Schredder.
Also wir haben ja praktisch einmal der Weg komplett vom Müll bis zu einem neuen Produkt machen wir gleich mit den Kindern. Das hier ist erstmal der Schredder, das ist immer der Frühsport schon direkt.
Müller deutet auf die Öffnung, in die auch die Kinder einer dritten Klasse gleich Flaschendeckel, aber auch sauber gemachte Joghurtbecher, Shampooflaschen und Eisverpackungen einfüllen werden. Und unten kommen dann die Plastikflakes raus, die dann zu einem Karabinerhaken geschmolzen werden sollen. Einen Prototypen hat Müller schon dabei.
Also das hier ist praktisch ein Multifunktionshaken in Karabinerform. Da sieht man hier auch schon, das ist so ein relativ wilder Farbenmix halt. Und das ist aus Flaschendeckeln, anderen Abfallstoffen, also ganz gemischt, was da alles mit drin ist. Ich werde noch einmal kurz Strom legen und dann...
Der Karabinerhaken wird in der Spritzgussmaschine gegossen, die Müller neben dem Schredder aufbaut. Er und sein Kollege Pascal Becher vom Kollektiv Plastikfabrik möchten den Grundschulkindern beibringen, wie wertvoll Plastik ist.
Plastik kann ja wirklich viel, aber es kann nichts dafür, dass es benutzt wird für so Wegwerfprodukte. Eine durchschnittliche Nutzung eines Plastikprodukts, das ist etwa 15 Minuten. Das Material hält ewig.
Plastik hält ewig und pro Jahr landen 8 bis 12 Millionen Tonnen Plastikmüll allein in den Ozeanen. Daher treffen sich jetzt die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen in Busan, um in dem globalen Plastikabkommen unter anderem festzulegen, dass nur noch Kunststoffe auf den Markt kommen, die tatsächlich recycelt werden können. Die Turmschule in Duttweiler setzt sich mit diesem Thema Recycling auseinander, sagt Lehrerin Stefanie Schulz.
Wir sind eine Friday-Schule, das heißt, wir nehmen an dem Projekt Friday teil. Das ist ein Projekt, das die 17 Ziele der Nachhaltigkeit verfolgt. Die Kinder lernen, dass man viel mit Plastik auch noch machen kann und nicht direkt alles in den Müll wirft.
Die Drittklässler sind fasziniert von dem Schredder, der die Flaschendeckel und Joghurtbecher in Flakes umformt. Aber sammeln sie zu Hause Plastik?
Nee, eigentlich nicht.
Nein. Also ich, wenn ich mal so leere Plastikflaschen oder so habe, dann mache ich die irgendwie so, als ob ich damit spielen kann. Also so daraus Spielzeug ein bisschen.
Den gelben Sack kennen die wenigsten Schüler und Schülerinnen hier. Das Bewusstsein für den Wert des Plastiks ist nicht unbedingt besonders ausgeprägt. Aber wenn alle am Ende des Workshops der Plastikfabrik ihren frisch gegossenen Karabinerhaken in der Hand halten, wird sich das geändert haben.
Plastik ist wertvoll und man kann noch was damit machen. Man muss es nicht wegschmeißen. Das zum Beispiel lernen die Kinder in Duttweiler in der Grundschule. Anke Schäfer war dabei für die Region am Mittag auf SR3.